Am 26. November 1993 hatte deutsche Innenminister Kanter verschiedene kurdische Vereinigungen verboten, unter anderem das Kurdistan-Komitee. Mehr als 35 kurdische Zentren sind eigentlich auch verboten, werden zum Teil aber wieder benutzt. Das hat etwas den Blick verwehrt auf die direkte Situation in Kurdistan. Das wollen wir heute etwas nachholen. Eine Reisegruppe nach Kurdistan, die vor 2 Tagen aus diesem Gebiet zurückgekehrt ist und was ihr dort alles passiert. Eine Reisegruppe nicht etwa von Linken, sondern ganz normale Menschen hier aus Deutschland.
Was meine Person anbelangt, ich bin Pfarrersfrau, ich bin Autorin im Verband der Schriftsteller hier in Nordrhein-Westfalen. Mein Mann ist Berufsschulfahrer hier in Gummersbach und ich arbeite eigentlich seit 1970 mit Ausländern. Das heißt, wir waren zunächst mal in einem Stadtteil im Ruhrgebiet, wo wir in einem Thyssen-Stadtteil, Thyssen ist dieser westeuropäische Stahlkonzern Thyssen, wo wir also eigentlich damals schon über einen Türkenanteil von über 50% hatten, der heute sicherlich fast bei 60% liegt. Wir wussten damals nicht, dass wir sicherlich da auch schon überwiegend Kurden betreut haben.
Diese Fahrfrau reist nun also nach Kurdistan und kommt nach Diyarbakir.
Und haben dann den Tag drauf schon, als wir mit dem Menschenrechtsverein und mit Gündem Kontakt aufgenommen haben und mit einem Bus dann versucht haben, 3 Dörfer zu erreichen, die wir auch erreicht haben. Wir haben die Menschen gesprochen. Wir haben gehört, dass 3 Tage vorher diese Dörfer durch paramilitärische Gruppen im Auftrag eben des türkischen Staates ja offensichtlich gehandelt haben, dass diese Dörfer bombardiert worden sind, dass man sie abgebrannt hat und dass den Leuten gesagt worden ist, wenn ihr nicht in den nächsten 3 Tagen raus seid, dann doch der Rest eben, dann werden wir den Rest auch noch liquidieren. So.
Das sind nun dabei die ganz unvoreingenommenen Eindrücke dieser Frau aus der Nähe von Gummersbach.
Den 7 von 30 Häusern, das erzählten uns die Bewohner, sind mit Benzin übergossen worden und niedergebrannt worden. Der Getreide- und Holzvorrat sowie eine Tonne Tabak, die sind in Brand gesteckt worden, sodass damit eigentlich die gesamten Wintervorräte der Familien vernichtet worden sind. Die Menschen, die sind brutal zusammengeschlagen worden und mussten eben zusehen, wie ihre Häuser und ihr gesamtes Hab und Gut verbrannt sind. Dann haben die Bewohner weiter erzählt, dass einigen Frauen die Kleider am Leib angezündet worden sind und dass die Dorfschützer angedroht haben, in 3 Tagen wiederzukommen und jeden, den sie dann noch antreffen würden, erschießen wollten. Trotzdem wollten die Menschen zum Teil eben in ihren Dörfern bleiben, weil es ja de facto auch gar keine andere Lebensmöglichkeit für sie gibt. Dann hat man uns in Barkus berichtet, dass die Dorfschützer Hausrat, wie zum Beispiel Kühlschrank, Fernseher und Radio zerschlagen haben, das haben wir auch gesehen, weil Strom und Telefon vom Militär gekappt wurden, war das Dorf schon seit längerem völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Frauen haben uns erzählt, dass bei dem Überfall Goldschmuck von Frauen geraubt worden ist und dass die Wintervorräte eben unbrauchbar gemacht worden sind. Also so wurde zum Beispiel Salz mit Zucker gemischt oder Waschmittel und Benzin wurden in die Vorräte geschüttet. Und um den Übergriffen der Dorfschützer zu entgehen, schliefen also einige Männer des Dorfes in den Bergen.
So, also sehen die Zerstörung von Lebensbedingungen in Kurdistan aus.
Und dass man jetzt im Moment dabei ist, systematisch die Leute aus den Dörfern durch Zerstörung der Dörfer, die Leute zu vertreiben. Und dass ich auch fest davon überzeugt bin, dass das, was ich von den Medien zum Teil her wusste, dass diese Kurdenfrage bis nachts gelöst sein soll, dass sie also damit wirklich auch ernst meinen.
Aber das ist nicht das Einzige, was die Frau in Kurdistan zusammen mit der Delegation erlebt hat. Zum Schluss ging es ihnen selbst dann auch noch an den Kragen.
Wir sind also am Mittag des 25.11. gegen 13 Uhr ist unsere Delegation und 2 Korrespondenten von Özgür Gündem und unser kurdischer Fahrer auf dem Weg nach Bismil, das sind etwa 40 Kilometer von Diyarbakir entfernt, sind festgenommen worden. Eine Gendarmerie-Patrouille stoppte uns und zwang uns, ihnen zur nächstgelegenen Station zu folgen. Wir sind dann 3 Stunden, haben Verhandlungen hin und her sind die gegangen, Wir sind dann unter heftigem Protest und unter Androhung von massiver Gewalt gezwungen worden, Augenbinden anzulegen. Uns war klar, dass diese Binden auch Vorboten von Folter oder Exekution bekannt sind. Die haben uns natürlich in eine wahnsinnige Todesangst versetzt, das muss ich schon sagen. Und wir sind dann nach etwa einstündiger Fahrt an einen geheimen Ort verschleppt worden. Das würde ich auch so ausdrücken, ja. Wir hatten also überlegt, entweder bringen sie uns wirklich noch stärker in den ländlichen Bereich oder wir fahren in Richtung Stadt. Wir sind dann während der folgenden 10 Stunden in unserem Minibus festgehalten worden und vom Militärpersonal bewacht worden. Was zwischendurch geschah, da wurden wir also im Unklaren gelassen. Wir hatten Bewachung dabei. Zunächst durften wir die Augenbinden nicht abnehmen. Wir hatten uns dann auch abgesprochen, wir mussten zur Toilette, dass wir nicht alleine gehen würden. Wir sind dann zu zweit rausgeführt worden. Auf der Toilette durften wir die Binde abnehmen. Dann mussten wir anklopfen, dass wir sie wieder auftaten. Und uns wurde also gesagt, wenn wir nur irgendwie was sehen könnten, wir würden unser eigenes Leben gefährden.
Die folgenden 14 Stunden wird diese Gruppe festgehalten, verhört und von Soldaten bewacht. Zwischen der Gruppe und den Soldaten entspannt sich schließlich das Verhältnis und nachts gegen 2 Uhr kommt der Kommandeur dieser Truppe und sagt, es sei alles ein Versehen gewesen.
Wissen Sie, also das ist ja doch, ich sag, wenn wir schon der Gast der Türkei sind und Sie eben sagen, es dient zu unserer eigenen Sicherheit, ist ja völlig legitim von Ihnen, also einfach auch mal die Funktion und den Namen zu wissen. Wir wissen überhaupt ja bis jetzt nicht, wo wir uns befinden. Mhm. Naja, und dann hat der, ich sag, und wenn Sie mir nicht ausschreiben können, vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine Visitenkarte. Ne? Mhm. Dann drehte der sich um, ging zum Fenster, überlegte einen Moment und dann zog der Schublädchen rauf und gab mir also seine Visitenkarte. Ne? Mhm. Die habe ich dann auch bekommen und dann habe ich ihn noch gefragt, er verzog dann zweimal sein Gesicht und dann habe ich natürlich gesagt, oder habe ihn gefragt, er hat wohl offensichtlich irgendwie Schmerzen. Es deutete alles auf einen gerade geführten Kampf hin und er hatte auch also etwas frisches Blut, die ganze Hand war verbunden und sie blutete auch etwas durch. Mhm. Und da sagte er dann, ja, es hätte einen Kampf gegeben. Mhm. Und das muss, mit Sicherheit ist das bis mir gewesen. Mhm. Ja? Also davon bin ich inzwischen einigermaßen überzeugt, da wo wir eigentlich hin wollten, denn da hatte es geraucht. Ne? Und dieses Dorf, das hörten wir später dann von den Engländern, ist also eben dann auch entsprechend bombardiert worden. Mhm. Ja?
Viele dieser Einzelheiten, die während so eines Besuches passieren, sind in der Kürze dieses Berichtes gar nicht zusammenzutragen. Die Frau aus der Nähe von Gummersbach hat schließlich noch einen Appell mitgebracht vom Menschenrechtsverein aus Diyarbakir und der soll hier auszugsweise auch noch veröffentlicht werden.
Also geschrieben, in unserer Region, den ost- und ostanatolischen Gebieten, ist das gesamte demokratische Leben gelähmt. Es herrscht Krieg. Tagtäglich werden Dutzende Dörfer bombardiert, niedergebrannt und zerstört. Zivilisten aus allen Schichten der Bevölkerung werden mitten auf der Straße hingerichtet. Tagtäglich werden hunderte Menschen festgenommen und gefoltert. Die Berge werden bombardiert und Wälder in Brand gesteckt. Tagtäglich werden hunderte Menschen zur Flucht gezwungen. Vertreter demokratischer Institutionen, Gewerkschaftsfunktionäre, Anwälte werden verhaftet. Derzeit sind in Diyarbakir 9 von 24 Vertretern von Gewerkschaften und demokratischen Institutionen, deren Vorsitzende, schon in Haft. Die übrigen mussten untertauchen, um ihrer Verhaftung zu entgehen. 11 Anwälte der Anwaltskammer Diyarbakir, darunter ein Sekretär in unserer Sektion Diyarbakir des Menschenrechtsvereins IHD, sind sich derzeit in Diyarbakir in Haft. Die anderen Anwälte waren gezwungen, die Region zu verlassen, damit sie nicht ebenfalls verhaftet werden. Momentan, 26.27., wird eine 12-köpfige englische Delegation seit über 24 Stunden in der Gendarmerie-Station Bismil in Haft gehalten. Am 25.11. wurde eine 9-köpfige deutsche Delegation von der Gendarmerie Hasro festgenommen. Zurzeit sind in Diyarbakir die Vorstandsgremien aller demokratischen Institutionen der Gewerkschaften zerschlagen. Ihre Funktionäre sind entweder in Haft oder mussten die Region verlassen, um einer Verhaftung zu entgehen.
Diese Liste der Verfolgung zieht sich noch endlos weiter. Wir haben heute noch einmal nach Diyarbakir im Menschenrechtsverein telefoniert. Es fängt an mit einer neuen Nachricht über eine Verhaftung.
Morgen wurde wieder ein Anwalt verhaftet. Mhm. Und es sind mittlerweile, ohne ich dann auch gerade wählen, nicht im Dienst, mittlerweile 13 Anwälte. Also 11 aus Diyarbakir, einer aus Istanbul und einer aus Cizre. Mhm. Wie soll ich sagen? Eine Atmosphäre knistert.
Ja, habt ihr auch Berichte aus den umliegenden Dörfern und Städten?
Also, wir haben das noch nicht vorbereitet. Also von 1993, vom Januar aus bis November. Moment. Es sind 887 Dörfer, also zur Zwangsdeportation gezogen
ja.
worden.
Und zum Teil wahrscheinlich auch zerstört.
Entfernt, also entvölkert.
Mhm.
Wie gesagt, von Januar bis November.
Ja, was passiert mit den Menschen? Jetzt kommt Winter. Wo gehen die hin? Kommen die alle nach Diyarbakir?
Ja, die meisten sind hier nach Diyarbakir, was die Lage auch nicht verbessert. Oder in die umliegenden Dörfer. Aber der Winter, sie sagen das ja.
Die Arbeit vom Menschenrechtsverein, die wird auch stark behindert.
Ja, also wir können uns kaum noch bewegen. Zum Beispiel früher konnte man zu Autopsien gehen oder zu Untersuchungen zu den Dörfern. Und jetzt ist das nicht möglich. Zum Beispiel war Herr Abdullah Kocs zweimal mit den Delegationen in Lija gewesen. Und er hatte Angst, das dritte Mal nochmal hinzugehen. Es sind sieben Leute und er ist der Einzige, der hier übrig geblieben ist.
Ja. Was soll man machen?
Ja, ein Aufruf an die Öffentlichkeit, vor allem in Deutschland, dass die in der Hinsicht also die Augen öffnen sollen, die Regierung also auffordern sollen, endlich da Druck zu machen.
Ja. Die Regierung macht Druck aber gegen die Kurden. Sie verbietet viele Vereine in Deutschland.
Ja, das haben wir auch mitgekriegt. Ich meine, es ist alles vor Augen, was hier passiert. Ich meine, wie viele Opfer müssen dann noch gegeben werden, bis die Weltöffentlichkeit sagt, ja, jetzt stopp, jetzt mal wirklich eine politische Lösung für die Kurdenfrage.
Soweit der Bericht aus Kurdistan.